Für die unter uns, die Deutsch oder wo Deutsch nicht die Muttersprache ist und ich zu schnell bin, gib mir bitte ein Zeichen. Ich kenne mich, ich kann da gut losrennen. Friede für euch von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Ihr Lieben, der Predigttext steht heute im Lukasevangelium im 12. Kapitel, die Verse 13 bis 21, und das ist das Gleichnis vom reichen Grundbesitzer. Ich lese aus der Basisbibel. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete: Guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen: Gebt Acht. Hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besondere gute Ernte. Da überlegte er: Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich: So will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen: Nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagt zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Kennt ihr noch aus dem Jahr 1995, das Lied Ironic von der Alanis Morissette? Dort heißt es in der ersten Strophe: An old man turned 98, he won the lottery and died the next day. It's a black fly on your Chardonnay, it's a death row, pardon, 2 minutes too late. Isn't it ironic, don't you think? Oder auf Deutsch: Ein alter Mann wurde 98. Er gewann im Lotto und starb am nächsten Tag. Es ist eine kleine Mücke in deinem Chardonnay. Es ist eine Begnadigung aus der Todeszelle, 2 Minuten zu spät. Ist das nicht ironisch? Findest du nicht? Der Bauer hat eine riesige Ernte, freut sich auf die vielen geruhsamen Jahre im Überfluss, und dann kommt die Ansage: Heute Nacht noch wirst du sterben. Isn't it ironic? Don't you think? Möchte man glatt sagen. Aber das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich will den Predigttext aus 2 Blickwinkeln anschauen. Zum Ersten: Was hätte der Grundbesitzer denn anders machen sollen? Und zum Zweiten: Was ist das eigentliche Problem dahinter, um das es Jesus geht? Ich gebe zu, diese beiden Fragen habe ich aus einer Predigt eines Kollegen geklaut, also ungefragt übernommen. Und ich finde, das sind durchaus berechtigte Fragen. Und das Spannende ist, der Text selber gibt darauf keine Antwort. Im Grunde genommen verdeutlicht das ganze Gleichnis nur das, was Jesus am Anfang zum Volk sagt: Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Oder auch anders ausgedrückt: Habgier lohnt sich nicht. Aber indirekt gibt es schon gewisse Hinweise im Text, die die Zuhörer zur Zeit Jesu verstanden haben. Zum Beispiel, die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Damals, noch viel mehr als heute, war es nicht selbstverständlich, dass ein Bauer zur Erntezeit auch eine anständige Ernte einfahren konnte. Einerseits waren die Erträge aufgrund des Korns selbst bei weitem nicht so groß wie heute. Eine Ehre, also die Saat, die aus einem einzelnen Korn entsteht, bringt bei der Ernte heute ca. 60 bis 70 Körner. Im damaligen Israel brachte eine Ehre eher 7 bis 10 Körner. Und andererseits waren und sind Land und Klima in Israel eine ganz besondere Geschichte als hier bei uns. Dort sind die Böden sehr felsig und bergig und große, durchgehende Ackerflächen sind schwer zu finden. Außerdem ist es sehr warm und trocken. Und wenn die Regenfälle in der Zeit November bis März damals ausblieben, hatte das katastrophale Folgen für die Landwirtschaft. Im Alten Testament kann man mehrmals von großen Hungersnöten lesen, die Israel nur überleben konnte, weil sie von Nachbarländern wie Ägypten Korn eingekauft haben. Kurz gefasst, wenn ein Bauer eine reiche Ernte einfuhr, dann war das keine Selbstverständlichkeit. Und für die Juden war klar, diese reiche Ernte ist ein Geschenk Gottes. Nicht umsonst feiern wir nächste Woche oder ihr dann in 3 Wochen Erntedank. Auch wenn wir mit dem Fortschritt dieser Zeit bei weitem nicht mehr so sehr vom Wetter abhängig sind wie damals, ist es trotzdem eine gute Sitte, als Dank für die Ernte dieses Fest zu feiern. Denn auch heute kann langanhaltende Dürre die Ernte nachhaltig zerstören. Wie wir 2019 erlebt haben oder 2 Jahre später die Regenfälle, die besonders das Ahrtal beeinträchtigt haben. Aber ja, ich gebe zu, ich rolle regelmäßig mit den Augen, wenn im Radio eine Meldung mit den Worten beginnt, der Deutsche Bauernverband beklagt. Die alte Tradition des Dankens ist noch viel größer. Im Judentum war es üblich, den sogenannten Erstling zu opfern, sprich das erste Jungtier der Herde und die ersten Früchte der Ernte. Und dies wurde getan, völlig egal, wie groß oder klein die Ernte ausfiel. Gott wurde damit für das gedankt, was er gegeben hatte. Und das war nur eins unter vielen Dingen. Es gab zum Beispiel ja auch noch den Zehnten, wie wir alle wissen. Und um noch einmal auf das Korn zurückzukommen. Damals war es üblich, nicht alles Korn zu ernten, sondern die Reste am Rand des Feldes stehen zu lassen, damit sich die Witwen und Waisen dort bedienen konnten. All diese Dinge waren praktischer Ausdruck der Dankbarkeit für das, was man empfing. Und es gehörte dazu, dass man immer einen Teil den Armen überließ. Aber die Dankbarkeit ist so eine Sache. Wofür sind wir dankbar? Ganz aktuell, am Freitag war ich sehr dankbar, dass meine Kaffeemaschine nach 1 Woche aus der Inspektion zurückgekommen ist. Meine Frau fand das auch gut, weil dann meine Laune besser wurde. Ein guter Beginn, aber das meine ich nicht. Dankbar bin ich auch gleich über die Gemeinschaft beim Abendmahl. Ist schon besser, ein wichtiger Grund, dankbar zu sein, aber das meine ich auch nicht. Ich denke an eine nachhaltige Dankbarkeit. Wenn wir die sogenannte Sonntagsfrage in den Medien verfolgen und sehen die Umfrageergebnisse für die jüngste Partei im Bundestag, die ich nicht namentlich erwähnen möchte, hören aber in einer Bundestagsdebatte in der letzten Woche von einer deren Abgeordneten, dass geflüchtete Menschen wie Invasoren zu behandeln sind. Und denke ich an 2016 oder 2017, wo es ähnliche Diskussionen gab. Da wurde auch von Invasoren gesprochen, dort aber mit dem Zusatz, dass solche Eindringlinge an der Grenze zu erschießen sind. Bei solchen Gewaltfantasien könnte ich ausflippen. Und ich wünsche mir dort eigentlich eher Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass der Zweite Weltkrieg vor 78 Jahren beendet worden ist. Dankbarkeit, dass es unsere Geschwister im Osten des Landes es vor 34 Jahren geschafft haben, dass die Mauer friedlich fallen konnte. Und schließlich finde ich auch viele persönliche kleine Dinge, für die ich sehr dankbar bin. Dankbar bin ich, dass ich hier stehe und für euch predigen darf. Dankbar bin ich auch, dass die Medizin schon so fortgeschritten ist und ich noch immer unter euch bin. Und dankbar bin ich auch, dass es Menschen gab, die die verrückte Idee hatten, Kaffeebohnen zu rösten, zu mahlen und daraus in einer Kanne vom Herrn Bialetti einen fantastischen Espresso zu perfektionieren. Ich glaube, wenn ihr euch umschaut, findet ihr in eurem Leben auch viele kleine Dinge, für die man dankbar sein kann. Die großen und die ganz vielen kleinen. Seid mehr dankbar. So, und warum ihr euch jetzt fragt, warum kommt der Santa jetzt wieder mit den ganzen Kaffeegeschichten? Unser Gehirn wertet negative Erlebnisse dreimal so stark wie positive. Entsprechend ist es gut, schon im Voraus viele gute Dinge im Kopf zu haben, die man dann dagegen in die Waagschale werfen kann. So haben die schlechten Dinge weniger Gewicht angesichts all der guten. Und so freue ich mich über jeden extrem guten Espresso. Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Was hätte der Grundbesitzer denn anders machen können? Er hätte teilen können. Er hätte Gott danken können für das, was ihm zuteil worden ist. Und das führt mich zu der zweiten Frage. Was ist das eigentliche Problem, um das es Jesus geht? Wenn wir nochmal einen Schritt zurück zum Text machen, hat der Bauer erstmal ja nichts falsch gemacht. Bei all dem, was er bei seiner Ernte nicht in der Hand hatte, wie das Wetter zum Beispiel, hat er doch seinen Teil getan. Er war fleißig und tüchtig, er hat gepflügt, gesät, das Feld gepflegt und schließlich das Korn geerntet. Nun hat er so viel, dass es nicht mehr in seine Scheune passt. Und nun? Er will seine Scheunen abreißen und noch größere bauen. Und von dem Kornvorrat will er sich viele Jahre gut gehen lassen und das Leben in Ruhe genießen. Er will vorsorgen. Ist Vorsorgen eigentlich so schlimm? Eigentlich doch klug. Planung und Vorausschauen ist in der Bibel genauso eine Tugend wie heute auch. Denn zwei Kapitel weiter heißt es beim Lukas, im 14. Kapitel, stellt euch vor, einer von euch will einen Turm bauen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin, berechnet die Kosten und prüft, ob sein Geld reicht? Sonst passiert es, dass er das Fundament legt, aber den Bau nicht fertigstellen kann. Alle, die das sehen, lachen ihn aus und sagen, dieser Mensch wollte einen Turm bauen, aber er konnte ihn nicht fertigstellen. Das mit der Planung und der Vorsorge ist an sich nicht schlecht, hat aber zwei Schwachstellen. Die erste Schwachstelle sieht man im Predigttext. Sicherheit kann ironisch sein. Wenn man Pech hat, wie dieser Grundbesitzer, stirbt man sehr unerwartet und hat nichts von all dem, was man angehäuft hat. Oder aber die neue Scheune, die man gebaut hat, die brennt ab. Wie würde der Brite sagen? Shit happens. Die andere Schwachstelle oder vielleicht besser die Gefahr, die dabei ist, das Sorgen machen. Für viele Menschen heutzutage scheint Sicherheit das höchste Gut zu sein. Und wie gesagt, Vorsorgen ist an sich eine gute Sache. Zum Beispiel etwas Geld auf der hohen Kante zu haben, für den Fall, dass die Waschmaschine mal den Geist aufgibt. Die Sparkasse gibt gar den Rat, man möge 3 Monatsgehälter als Sparguthaben auf der hohen Kante haben. Oder meine Mutter hatte immer eine Dose Brühwürstchen auf Vorrat, wenn Gäste unangekündigt gekommen sind. Und wenn die leer war, dann ging sie nächsten Tag wieder zum Aldi und kaufte eine neue. Schwierig wird es, wenn aus dem Vorsorgen ein ständiges Sich-Sorgen wird, aus dem man nicht mehr herauskommt. Denn man kann eben nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und eine Katastrophe kann die ganze Planung zunichte machen. Vieles haben wir gar nicht so fest in der Hand, wie wir glauben. Und genau dort liegt der berühmte Hund begraben, wie es so schön heißt. Wenn ich unter den 2 Fragen, die ich eben behandelt habe, einen Additionsstrich ziehe, kommt tatsächlich eine weitere Frage heraus. Was ist für Christen anders, wenn es um Besitz, Reichtum und Vorsorge geht? Zum einen haben wir Christen die Zusage, dass Gott uns versorgen wird. Direkt nach dem Predigttext im Lukas 12. Kapitel sagt Jesus zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Körper ist mehr als Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer oder Scheune. Trotzdem ernährt Gott sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um 1 Stunde verlängern? Auf diese Zusage zu vertrauen, also wirklich zu vertrauen, ist gar nicht so einfach. Aber es lohnt sich. Wenn ich darauf vertraue, dass Gott mich versorgt, dann kann ich großzügig leben, großzügig teilen und abgeben. Und ja, ich darf auch vorsorgen. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es ungewiss ist, wie es weitergeht und meine Planung im Eimer ist, dann bin ich nicht alleine. Ich kann Gott an seine Zusage erinnern und mich daran festhalten. Für mich immer noch einer der schönsten Sätze: Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das Zweite, das für Christen anders ist, ist die grundlegende Perspektive auf Geld und Besitz und Reichtum. Gott ist die erste Priorität und hat den ersten Platz in unserem Leben. Ich schaue noch einmal auf das, was der Grundbesitzer gesagt hat. So will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und all meine Vorräte lagern. Und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieß das Leben. Und ich muss hier an die alte Werbung aus der Sparkasse denken. Vielleicht erinnert ihr euch: Mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Für den Grundbesitzer war sein Reichtum alles, was er gesehen hat. Sein Schatz. Das, was sein Leben schön machen sollte. Das, was ihm am allerwichtigsten war. Die christliche Perspektive hingegen ist: Gott ist das Wichtigste. Er ist der Mittelpunkt in unserem Leben. Was ich besitze, das ist mir von ihm geschenkt. Darüber darf ich mich freuen, es genießen und anderen davon abgeben. Und wenn ich jetzt verliere, dann tut das weh. Aber ich falle nicht ins Bodenlose. Und hier wieder: Ich werde nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Gott wird mich versorgen. Ob mein Leben gut ist, hängt im Letzten nicht davon ab, was und wie viel ich besitze. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn es mich wie den Grundbesitzer trifft und ich morgen sterben muss, klar, dann ist es doof. Aber es ist eben nicht das Ende. Das Beste kommt erst noch. Denn was dort bei Gott auf mich wartet, wird so viel besser sein als alles, was es hier auf der Erde gibt. Scheunen brennen ab, Korn wird schimmelig, Kaffee verliert Aroma, jede Serie auf Netflix hat ein Staffelende und selbst das Leben endet. Aber Gott bleibt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.